Radio 3. Lebenswelten.
In Berlin war man irgendwie Berliner und das war die Besonderheit hier. Und nach dem 7. Oktober war es so, dass viele Freundschaften eben auch einfach zerbrochen sind, weil das so nicht mehr funktioniert hat. Also man konnte nicht mehr so tun, als gäbe es das Thema nicht, weil es unser Leben einfach viel zu stark beeinflusst hat.
Ich fühle mich auch hier in Deutschland überhaupt nicht mehr so sicher wie früher. Ich habe das Gefühl, mein Leben hier ist temporär.
Der Krieg in Gaza war ein Fehler. Ich glaube, dass es eine Art von Rache ist. Israel hätte einen Deal machen können, ohne den ganzen Krieg.
Am 7. und 8. Oktober war die Welt vielleicht noch für Israel, mit Israel und für die jüdischen Menschen oder für die Menschen in Israel. Aber spätestens danach schlug alles um.
Für viele von uns ist klar, wenn es hart auf hart kommt, sind die Koffer gepackt und man geht nach Israel.
Geiseln, Gaza und Gewalt. Die jüdische Community im Schatten des 7. Oktober. Eine Sendung von Carsten Dippel.
Ein windiger Sommertag Anfang August. Rund um den Winterfeldplatz in Berlin-Schöneberg sitzen die Menschen in den Cafés. Viele aus der queeren Szene, Falafelstände, gut besuchte Bistros, ein buntes Treiben. Hin und wieder ist die Kufia, das Palästinensertuch, zu sehen. Es ist zum politischen Symbol geworden, umgebunden wie ein modisches Accessoire. Noga sitzt auf einer Bank. Während des Gesprächs schaut sie sich immer wieder um. Als sich eine arabisch sprechende Familie nähert, wird sie still. Die junge Frau möchte nicht als Israelin erkannt werden. Aufgrund ihrer Herkunft ist eine Freundschaft zerbrochen.
Leider hat das Ganze damit geendet, dass sie über mich gesagt hat, dass sie keine Zionistin in ihrem Haus haben möchte. Und das war für mich auch ein ziemlich schwerer Schlag.
Sie waren beste Freundinnen, Noga und Miriam. Miriam ist Palästinenserin. 2024 haben die beiden ihr Abitur gemacht. Sie standen sich sehr nah, gingen durch dick und dünn. Eine so enge Freundschaft zwischen einer Jüdin und einer Muslima ist so wenig selbstverständlich, dass die Geschichte von Noga und Miriam mediale Aufmerksamkeit erregte. Für die Videopodcast-Reihe It's Kosher Habibi traten sie 2023 gemeinsam vor die Kamera.
Shalom, ich bin Noga, ich bin 17 Jahre alt, ich bin Schülerin und ich bin jüdisch.
Salam alaikum, ich bin Miriam, bin 17 Jahre alt, Schülerin und Muslima.
Dann kam der 7. Oktober. Die Hamas griff Israel mit Raketen an, überfiel ein Musikfestival, drang in grenznahe israelische Ortschaften ein, ermordete über 1200 Menschen und nahm rund 240 Menschen als Geiseln, die nach Gaza verschleppt wurden. Zwischen Noga und Miriam herrschte zunächst Schweigen. Es dauerte ein paar Tage, bis sie sich gegenseitig fragten, wie es ihren Familien in Israel und im Libanon geht.
Wir können uns auf menschlicher Ebene gut noch begegnen, aber über dieses Thema, sobald wir anfangen, darüber zu reden, wird es schon kritisch, weil wir eben uns gar nicht einig werden. Und deswegen haben wir das Thema auch lange Zeit vermieden und haben jetzt erst vor kurzem darüber gesprochen.
Das erzählte Noga Anfang 2024. Damals hatte sie noch Hoffnung, dass die Freundschaft hält. Eine Hoffnung, die diese Ausnahmezeit seit dem 7. Oktober und dem Krieg in Gaza nicht überstand.
Das ist für mich auch bis heute immer noch schwer. Ich fand die Freundschaft eine sehr gute und eine sehr wichtige. Persönlich und vor allem aber auch darauf gesehen, dass es irgendwie funktioniert hat zwischen uns, zwischen einer Palästinenserin und einer Israelin.
Nogas Großmutter lebt in Israel. Sie hat sie schon länger nicht mehr gesehen. Als Tochter eines Israeli würde Noga zur Armee eingezogen. Ein Schritt, vor dem sich die Abiturientin 2024 noch scheute, auch aus Angst vor dem Gazakrieg. Doch das habe sich verändert, sagt die heute 20-Jährige.
Die Angst ist nicht weg und die Angst wird auch nicht weggehen. Die Angst ist da, genauso wie vorher wahrscheinlich. Aber es hat sich einfach viel verändert, auch wie ich darauf blicke. Und mittlerweile denke ich mir, dass es irgendwie mir einfach wichtiger ist, tatsächlich dort zu sein und meinen Beitrag zu leisten, als hier in Angst zu hocken.
Was im Oktober geschah, dafür gibt es eigentlich keine Worte, um es zu beschreiben.
sagt Ruti Zunz im Projekt Kolot, hebräisch für Stimmen, dass Erfahrungen von Jüdinnen und Juden nach dem 7. Oktober 2023 dokumentiert.
Ich weiß nicht, ob man es Pogrom nennen kann. Es ist etwas Schreckliches. Ich habe eine Freundin, deren Mutter aus dem Süden kommt und für eine Botschaft arbeitet. Sie ging zu 1200 Beerdigungen. Das ist unvorstellbar. Es bricht einem das Herz, wenn jemand stirbt und noch mehr, wenn jemand ermordet wird. Was passiert ist, ist etwas, von dem wir dachten, dass es niemals passieren würde.
Ruti Zunz, 1971 in Haifa geboren, ist Fotografin und Künstlerin. Seit 1991 lebt sie in Berlin. Sie ist seit vielen Jahren auf Spurensuche zu ihrer Familiengeschichte in Deutschland unterwegs. Hier besaßen ihre Vorfahren einst eine Kaffeehauskette. Ihr Ururgroßvater war der berühmte Historiker Leopold Zunz. Ihr Vater wurde 1939 als Kind mit seinem jüngeren Bruder aus Deutschland noch rechtzeitig nach Palästina geschickt. Seine anderen Geschwister und auch Ruti Zunz' Großvater Karl wurden in Auschwitz ermordet.
Und es ist schon krass für mich, gerade wo ich das bearbeite, begehe mich auf eine emotionale Reise, passiert auch der 7. Oktober. Und das ist so eine direkte Verlinkung, so ein Hauch von Gefühl von, ja, die Geschichte wiederholt sich.
Bald 2 Jahre liegt der 7. Oktober zurück. Für viele Jüdinnen und Juden weltweit, nicht nur in Israel, hat das Massaker der Hamas emotionale Reaktionen hervorgerufen, die auf die dunkelsten Momente der Geschichte zurückgehen und transgenerationale Traumata triggern.
Ich glaube, in jüdischen Biografien spielt der Gedanke des Verstecks und der Gedanke vom Schutz, aber auch von Schutzlosigkeit, von drohender Gefahr und Befreiung eine ganz wichtige Rolle,
sagt Marina Czerniewski. Das von ihr konzipierte Interviewprojekt Kolot liege ihr sehr am Herzen, erzählt die Gründerin und Leiterin der Beratungsstelle OFEC. Erstmals überhaupt widmet sich damit eine audiovisuelle Erinnerungsarbeit jüdischen Perspektiven auf den 7. Oktober.
So eine Gegenwart, die sich mit dem Vergangenen verschmelzt und verwebt, weil vieles aus der Vergangenheit wieder aktualisiert wurde, beispielsweise die als vergessen geglaubten Gefühle der Verletzlichkeit, Verwundbarkeit.
Am 7. und 8. Oktober war die Welt vielleicht noch für Israel, mit Israel und für die jüdischen Menschen oder für die Menschen in Israel. Aber spätestens danach schlug alles um.
Im April zu Pessach war Lala Süßkind, die ehemalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde zu Berlin in Israel. Sie hat dort mit Überlebenden des Massakers und traumatisierten Soldaten gesprochen. Die Schockwellen des 7. Oktobers seien für Jüdinnen und Juden weltweit bis heute zu spüren.
Ich meine, ich musste mit Schrecken erkennen, dass tagtäglich der Antisemitismus wächst. Und zwar nicht gegen Israelis, sondern wenn ein Mensch hier draußen, weiß ich, ein hebräisches Lied singt oder ein Magen David trägt oder ein Kippa trägt. Da gibt es wirklich No-Go-Areas in Berlin, was ich nie wahrhaben wollte, stimmt aber leider. Es wächst eine Wut in mir über so viel menschliche Dummheit.
Inzwischen sind die Bilder von Allahu Akbar schreienden Terroristen, die triumphierend ermordete und schwer verletzte Frauen und Männer zur Schau stellen und verhöhnen, von Palästinensern, auch in Berlin, die das Massaker bejubeln, verblasst. Stattdessen vergeht kein Tag ohne schreckliche Bilder aus Gaza, von verzweifelten Menschen, von völlig zerstörten Wohngebieten, von ausgemergelten, hungernden Kindern. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums in Gaza sind seit Ausbruch des Krieges am 8. Oktober 2023 bis Anfang August 2025 rund 61.000 Menschen gestorben. Schätzungen einer unabhängigen Studie gehen sogar von 100.000 aus, davon mehr als die Hälfte Frauen und Kinder.
Fast immer muss ich so Kritik gegen Israel hören, dass Israel einen Genozid in Gazastreifen führt, dass Israelis Menschen, Zivilisten verhungern und so weiter und so fort. Und ich bemerke, wie sogar auch gut ausgebildete Leute entweder verweigern, das Gesamtbild zu sehen oder leiden unter Informationsmangel und vielleicht böse Absichten haben.
Eliezer Sawatzki lebt seit über 20 Jahren in Berlin. Geboren ist er in Israel, inzwischen hat er nur noch den deutschen Pass. Seit dem 7. Oktober vermeidet er es, sich in der Öffentlichkeit als Jude zu erkennen zu geben. Was empfindet er persönlich angesichts der Eskalation des Gazakriegs?
Ich finde die Lage in Gazastreifen schrecklich. Es tut mir extrem leid zu sehen, wie die Kinder dort leiden. Aber die Hauptfragen sollen die Kinder an deren Eltern stellen. Was für eine Regierung habt ihr in die Macht gebracht? Was für eine Regierung habt ihr unterstützt?
Der 7. Oktober war eine Katastrophe für Israel. Die Staatsbürger glaubten, ihre Grenzen waren sicher und haben etwas anderes, Furchtbares gelernt. Das war ein Schock.
Der liberale Rabbiner Walter Rothschild ist enttäuscht, dass die internationale Kritik an Israels Vorgehen in Gaza immer lauter wird.
Der 8. Oktober war der Schock für die restliche Welt, für die jüdische Leben im Rest der Welt. Für die ersten paar Wochen gab es Stille aus Israel. Es gab so einen Schock. Und in diesem Stock hörte man nur einige Stimmen. Und diese Stimmen kamen aus der UN, Herr Guterres und andere. Bitte nicht überreagieren, bitte nicht überreagieren. Aber leider sind diese Stimmen noch immer stärker geworden. Alles, was Israel macht, ist überproportional, ist falsch, ist brutal, ist nicht zu gerechtfertigen und.
Ist der Krieg gegen Gaza in seinen Augen gerechtfertigt?
Ich schaue diese Bilder an. Und ich nehme keine große Freude daran, das möchte ich betonen. Zur gleichen Zeit, ich bin ein Engländer und ein Jude in Nachkriegseuropa. Ich kenne die Bilder von Hamburg, von Berlin, von Dresden, von Warschau, von Rotterdam. Ich kenne viele Bilder von Massengräbern, von hoffnungslosen, verhungerten Menschen, Vertriebenen. Nichts Neues. Was mich stört, es ist, dass Leute spielen, als ob es zum ersten Mal in der Weltgeschichte passiert.
Nina Peretz ist Vorstandsmitglied der Synagoge Frenkelufer. Seit vielen Jahren befindet sich hier eine bunte, quirlige jüdische Gemeinschaft, die sehr international geprägt ist. Es gibt viele Familien mit Kindern und etliche haben einen israelischen Hintergrund. Anfangs habe es noch viel Solidarität, vor allem von politischer Seite, gegeben. Dennoch hätten viele Angst gehabt, in die Synagoge zu kommen, ihre Kinder in die Schule zu schicken. Inzwischen sei von immer mehr jüdischen Eltern zu hören, dass sie ihre Kinder lieber in eine geschützte jüdische Einrichtung geben wollen, als in eine öffentliche Schule.
Das ist insgesamt der Prozess, den wir halt beobachtet haben, dass am Anfang die Solidarität mit den Opfern in Israel sehr, sehr stark war und dann eben mit dem fortschreitenden Krieg und all den Grausamkeiten in Gaza diese Solidarität stark nachgelassen hat. Also dass einfach die Tatsache, dass die Opferzahlen in Gaza so groß geworden sind, einfach diese Solidarität mit den Opfern in Israel und auch mit der jüdischen Community hier irgendwie weggewischt hat.
Doch aufgeben will Nina Peretz nicht.
Wir versuchen, alle Sachen weiterhin zu machen, uns auch nicht einschüchtern zu lassen und gerade auch diese Öffnung in die Nachbarschaft weiterhin zu pflegen. Direkt nach dem 7. Oktober 2023 war es so, dass der interreligiöse Dialog oder auch der nachbarschaftliche Dialog nicht die allerhöchste Priorität hatte. Man musste erstmal gucken, wie halten wir die Community zusammen, wie schaffen wir erstmal geschützte Räume. Es war aber so, dass wir sehr schnell die Gespräche wieder aufgenommen haben, also auch Angebote zu Gesprächsrunden angenommen haben und auch weiterhin zum Beispiel die jüdisch-muslimischen Projekte, die wir haben, weitergeführt haben.
In meinem größeren, nicht nur Freundes-, sondern auch Bekanntenkreis, ich rede jetzt von dem nicht-jüdischen Bekanntenkreis, war ich, glaube ich, einer der wenigen, die keine Freundschaften oder Bekanntschaften canceln mussten.
Sagt Lala Süßkind.
Weil sie sehr viel Verständnis und sehr viel Mitgefühl hatten und ich schätze das sehr von jedem, der also wirklich verbal etwas dazu beigetragen hat, dass ich mich hier nicht unwohl fühle.
Die Schar derer, die sich weiterhin solidarisch mit Israel und mit Jüdinnen und Juden zeigen, unabhängig der Frage, wie man zur Politik der Netanjahu-Regierung steht, mag nicht groß sein, aber es gibt sie. Und mitunter auch öffentlich wahrnehmbar. Im Vergleich zu sogenannten Pro-Palästina-Demos sind es wenige, die auf Demonstrationen und Mahnwachen zusammenkommen, auf denen die blau-weiße israelische Fahne geschwenkt und mit Bildern und gelben Schleifen an die Geiseln erinnert wird. Wie im April 2024 auf dem Sderot-Platz in Berlin-Zehlendorf, der nach der Partnergemeinde der am 7. Oktober schwer getroffenen Stadt im Süden Israels benannt ist. Die Israelin Hila ist häufig bei solchen Kundgebungen dabei. Bevor sie nach Berlin kam, hat sie lange Zeit in Großbritannien gelebt. Sie engagiert sich für die Freilassung der Geiseln. Doch ihre Kritik an der Regierung Netanyahu und dem Krieg in Gaza fällt deutlich aus.
Ich möchte die Familien der Entführten unterstützen, denn unsere Regierung tut es nicht. Ich bin überzeugt, einer der Hauptgründe, warum noch immer Geiseln in Gaza sind, ist Benjamin Netanyahu. Ich bin für meine Leute in Israel und entschieden gegen die israelische Regierung. Ich bin dagegen, was sie in Gaza tut und gegen die Art, wie sie mit dem Friedensprozess umgeht.
Ich bin natürlich sehr gegen Hamas auch und was am 7. Oktober passiert hat. I think Hamas should go. Yes.
Die Hamas muss verschwinden, ja. Aber ich denke, die Palästinenser haben genauso ein Recht auf ein Leben in Frieden. Also ich glaube fest an zwei Staaten für zwei Nationen. Es ist kompliziert, denn ich glaube, viele Menschen in Gaza sind jetzt gegen Israel. Das waren sie auch schon vor dem 7. Oktober, aber jetzt sind es wahrscheinlich noch sehr viel mehr.
Familien von Geiseln zu unterstützen, hat sich auch die liberale Gemeinde Sukkat Shalom auf die Fahnen geschrieben, zu der Eliezer Sawatzki gehört. Einige Geiseln aus den unterstützten Familien wurden von der Hamas ermordet, andere kamen aus der Geiselhaft frei. Besonders nah ging ihm das Schicksal von Shiri Bibas und ihren beiden kleinen Söhnen, Kfir und Ariel.
Weil ich wirklich gehofft habe, dass sie freigelassen werden und dass ich auch die Särge gesehen habe und ich habe gesehen, wie die Bevölkerung in Gaza jubelt und ich musste die Frage an mich stellen, was für eine Bevölkerung ist das? Standen dort Menschen mit Kindern und sie haben gejubelt.
Wenn Eliezer Sawatzki auf Gaza und das Leid der Menschen dort blickt, lässt ihn das nicht kalt. Aber er sieht nicht Israel, sondern die Hamas in der Verantwortung.
Sie haben einen riesigen Tunnelnetz unter der Erde gebaut, anstatt blühende Wirtschaft, blühende Handel, diese Hetzerei gegen Israel, gegen Juden, anstatt die Menschen für Koexistenz zu erziehen, dass die Israelis und die Palästinenser Seite an Seite zusammenleben können. Und das tut mir sehr, sehr weh. Und wie gesagt, da kommt bei mir ständig das Wort Trauer. Warum? Warum musste es so weit kommen?
Und dann ist da noch eine persönliche Enttäuschung. Eliezer Sawatzki wollte gemeinsam mit einer palästinensischen Freundin in die Öffentlichkeit gehen. Bei allen Schwierigkeiten und Differenzen anderen Menschen zeigen, dass eine persönliche Verbindung über politische, ideologische, vielleicht auch religiöse Gräben hinweg möglich ist.
Es gab sehr viel Spannung und ich habe mich sehr manipuliert gefühlt. Man versuchte ständig, die Israelis im Dunkel Licht zu stellen und für alle möglichen Ausreden für die Hamas zu finden. Ja, und ich habe bemerkt, dass man auch unter meinen palästinensischen Bekannten die Neigung war, wieder nicht das gesamte Bild zu sehen und nicht in die Selbstverantwortung zu gehen. Ich konnte diese Freundschaften nicht weiterführen, weil mir die Wahrheit gefehlt hat.
In der Kulturszene gibt es viel Schweigen, wenn es um Palästina geht. Es ist nicht leicht, eine pro-palästinensische Meinung zu äußern oder zu veröffentlichen. Man muss sehr vorsichtig sein, was man sagt.
Der israelische Autor und Lyriker Matti Shmuelov lebt seit über 10 Jahren in Berlin. Er kommt aus einer Misrachi-Familie. Misrachim, das sind jene Jüdinnen und Juden in Israel, deren Eltern und Großeltern aus den arabischen Ländern stammen und von dort nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben wurden.
Der Krieg hat mir sehr beeinflusst. Ich habe angefangen, poetische Essays zu schreiben über meine Erfahrungen, mein Leben dazwischen. In den Texten verbinde ich jüdische und palästinensische Gedichte.
Mati Schmuelow hat vor Jahren mit anderen in Berlin lebenden Israelis Foren gegründet, bei denen sich jüdische und muslimische Künstlerinnen und Künstler begegnen. So sehr der 7. Oktober auch ihn getroffen habe, er setze weiter auf Verständigung. Und doch ist bei ihm viel Enttäuschung zu spüren. Enttäuschung und Wut über die israelische Regierung und ihr militärisches Vorgehen in Gaza, im Libanon, im Iran. Im November 2024 verfasste er einen Essay für die Berliner Zeitung.
Aber sind wir wirklich nicht mehr mit unserem Heimatland verbunden? Ist es so einfach? Und wo stehen wir jetzt? Ich bin verloren, mehr denn je. Was sollen wir auch tun mit diesen Gefühlen der Hilflosigkeit, der Entfremdung und der Abkoppelung? Wie können wir Scham, Trauer, Wut und Verrat überwinden? Was geschieht mit uns, wenn wir aus der Ferne den blutigen Sturm beobachten, der das Land, in dem wir geboren wurden, in einen endlosen Abgrund zieht?
Mein Blick auf den 7. Oktober fällt heute mit der Frage, wie lange die israelische Regierung noch weiterleben kann, ohne Gerechtigkeit und Freiheit zu geben dem palästinensischen Volk. Es wird immer schlimmer mit den Massaker der Hamas und der Israelis. Der Krieg in Gaza war ein Fehler. Ich glaube, dass es eine Art von Rache ist. Israel hätte einen Deal machen können, ohne den ganzen Krieg.
Rabbiner Rothschild will eine andere Perspektive einnehmen und mag auch nicht in den Chor derer einstimmen, die Israel in der Defensive sehen. So furchtbar das Leid derer sei, die diesem Krieg ausgesetzt sind, strategisch habe Israel Wichtiges erreicht. Etwa mit der Ausschaltung der unmittelbaren Bedrohung durch die Hisbollah im Libanon und dem Angriff auf die iranischen Atomanlagen.
Ich würde sagen, dass Israel hat diesen Krieg gewonnen, auf enorm hohen Preis. Ein pyrrhischer Sieg vielleicht, aber nichtsdestotrotz. Die einfache Situation ist, wenn Israel nicht gewonnen hätte, dann wäre es jetzt kein Israel mehr geben. Die ganze Frage, wer ist schuld, an was passiert, für mich ist völlig klar, wer schuld ist. Hamas. Ich verstehe nicht, warum das nicht völlig klar ist in alle anderen. Ja? Sie wollen immer Israel die Schuld von alles. Und ich persönlich habe keine Lust mehr, mich für Israel zu entschuldigen. Ich will stolz sein auf ein Land, das sich geschafft hat, zu überleben und weiterzuentwickeln.
Wenn die Berlinerin Noga demnächst ihren Dienst in der israelischen Armee antritt, verschiebt sich auch für sie eine Perspektive.
Das Schöne war natürlich bisher immer, dass ich mich ziemlich rausziehen konnte, wenn es darum ging. Wenn eben die Anschuldigungen kamen, ja, ihr macht doch einen Völkermord oder sonst was, könnte ich immer sagen, ich mache doch gar nichts. Ich lebe hier in Deutschland, ich habe damit gar nichts zu tun. Was möchtest du denn jetzt eigentlich hier von mir? Und das kann man dann natürlich nicht mehr, wenn man bewusst diese Entscheidung trifft, freiwillig dorthin zu gehen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es einen Völkermord gerade gibt. Und das macht, glaube ich, auch den großen Unterschied. Ich glaube, es ist eine schreckliche humanitäre Lage, gerade in Palästina, in Gaza. Und ich wünsche mir sehr, dass die unschuldigen Leute dort in Freiheit kommen können und ihr Leben wieder genießen können.
Dass die 20-Jährige nach Israel geht, hat auch etwas mit einer Suche nach ihren Wurzeln zu tun.
Israel ist so ein wichtiger Teil meiner Identität und deswegen ist es mir unter anderem auch wichtig, mal dort zu leben und Teil der Gesellschaft zu werden, ein Standbein mir dort aufzubauen, ein Netzwerk, was aus mehr als nur meiner Familie besteht, eigene Freunde zu finden. Und tatsächlich auch mit der größte Aspekt, was fürs Land und für die Gesellschaft zu machen und was zurückzugeben. Und ich freue mich auch einfach total, mal Teil dieser Mehrheitsgesellschaft zu sein und nicht Teil dieser Minderheit zu sein, die sich immer verstecken muss, die sich immer Sorgen machen muss, ob das jetzt schon zu jüdisch ist, ob man mich zu stark schon erkennen kann oder ob ich jetzt Hebräisch sprechen kann oder nicht auf der Straße und so weiter.
Ich weiß nicht, wo ich die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder sehen soll oder kann.
Sagt Lala Süßkind.
Früher hätte ich noch gesagt, haha, wir gehen nach Israel. Bei so einer Regierung, ich persönlich jetzt, gehe ich definitiv nicht nach Israel. In Israel war ich auf Demonstrationen, um gegen die Regierung zu protestieren. Ja, das hat mich beflügelt. Es hat mir gesagt, es sind 100.000, ich war mit 100.000 Menschen auf den Straßen und jedes Mal, wenn ich da bin. Und das war etwas, was mich beruhigt hat, dass es dort noch Menschen gibt, die normal ticken.
Ich habe Angst, ich zu sein. Also was das alles mit mir macht, das ist Unsicherheit, Angst. Und natürlich, ich stelle mich die Frage, ist Berlin, Deutschland, ist das ein Ort für mich? Ich denke, wenn das für Juden irgendwo gefährlich ist, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das für alle gefährlich sein wird.
Was Eliezer Sawatzki stützt, ist Mitglied der Gemeinde Sukkat Shalom zu sein, dort in den Gottesdienst zu gehen, die Freundschaften zu pflegen. All das habe an Bedeutung gewonnen. Er habe inzwischen mehr jüdische und israelische Freunde als nicht-jüdische, sagt er.
Wir verstehen, dass unser Zusammenhalt für uns mindestens psychisch viel wichtiger geworden ist. Wir versuchen uns gegenseitig zu unterstützen, mindestens mental, auch wenn wir rein technisch nicht wirklich was machen können. Aber erst allein, dass du mit Menschen, die ähnliche Schicksale zu deinem haben, zusammen bist, das hilft schon.
Geiseln, Gaza und Gewalt. Die jüdische Community im Schatten des 7. Oktober. Sie hörten eine Sendung von Carsten Dippel. Es sprachen Mirko Böttcher, Ulrike Bieritz, Ursula Voss-Henrich und Markus Latong. Ton Katrin Witt. Redaktion Anne Winter, Regie Gabriele Brennecke.